Sehr schön, ihr sitzt schon. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Muriel. Ich darf hier in der Gemeinde unter anderem das Seelsorgeteam leiten. Und ich bin verheiratet mit Jonathan, einem unserer Ältesten. Und gemeinsam haben wir einen wunderbaren Sohn. Ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, das lautet: Versöhnt mit der eigenen Schwäche. Und den Textabschnitt, den wir gleich gemeinsam lesen werden, der kommt aus dem 2. Korintherbrief. Und es kann manchmal helfen, sich vorher ein bisschen den Kontext anzuschauen. Und das habe ich auch für diese Predigt mal gemacht. Und ich möchte euch zu Beginn so ein paar Informationen weitergeben zum Hintergrund der Gemeinde in Korinth, damit wir auch ein bisschen wissen, an wen schreibt Paulus da eigentlich. Vielleicht das Wichtigste vorab: die Gemeinde, an die Paulus da schreibt, die Gemeinde in Korinth, die hat er selber gegründet. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil eine Gemeinde, die jemand selber gründet, da ist doch noch mal eine andere Herzensbeziehung als vielleicht zu einer Gemeinde, die man nicht selbst gegründet hat und wo man nicht weiß, wie die am Anfang entstanden ist. Korinth war außerdem eine große Handelsstadt. Die lag am Hafen, das heißt, wir hatten vermutlich eine Stadt mit sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen, sowohl kulturelle Einflüsse als auch religiöse Einflüsse, als auch ganz viele unterschiedliche Nationen. Und Themen, die weit verbreitet in Korinth waren, waren unter anderem Prostitution, sexuelle Unmoral, Götzendienst. All das waren normale Themen in Korinth. Und das waren auch Themen, mit denen die Leute, die in der Gemeinde in Korinth waren, beschäftigt waren. Das war etwas, was in ihrem Alltag, ja, man sagt so gang und gäbe war, aber es waren zumindest Themen, die sie beschäftigt haben, die sie auch mit in die Gemeinde gebracht haben und wo sie zum Teil auch noch Korrekturbedarf hatten. Und im 1. Korintherbrief, der uns übermittelt ist, geht Paulus genau auf diese Themen ein. Er gibt ganz praktische Hinweise und Anweisungen zum Leben als Christ. Er redet darüber, was ein gesunder biblischer Umgang mit Sexualität ist. Er redet darüber, wie man sich im Gottesdienst verhalten soll, wie man sich beim Abendmahl verhält. Und dann macht er einen Switch und spricht über den Heiligen Geist, über die Geistesgaben, weil bei all dem, was Paulus angesprochen hat, konnte schnell der Eindruck erweckt werden: ja, wie soll ich das denn aus eigener Kraft schaffen? Und deswegen geht er auf den Heiligen Geist ein und sagt: hey, ihr müsst es nicht alleine schaffen, sondern ihr habt den Heiligen Geist, der euch geschenkt ist, der euch dabei helfen möchte, dass ihr diese Veränderung erleben könnt, weil das kommt nicht aus euch selber, sondern das ist das, was Gott tun möchte. Und das Spannende ist, dass er genau zwischen diese beiden Abschnitte in seinem Korintherbrief über die Liebe spricht, über die Liebe als die wichtigste Grundlage allen Handelns. Wir sagen auch, das ist das hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13. Und warum ist das so wichtig? Weil wenn jemand Kritik äußert oder dich korrigiert, dann kann das ganz, ganz schnell zu Verletzung führen. Und Paulus sagt: hey, aber die Grundlage allen Handelns und allem Umgang miteinander ist aber, dass wir einander lieben. Und deswegen kann Paulus auch Fehlverhalten in der Gemeinde in Korinth deutlich und konkret ansprechen, weil er sagt: das tue ich auf der Grundlage der Liebe. Und wenn wir uns dann den 2. Korintherbrief anschauen, den, wo wir gleich unseren Abschnitt draus lesen, dann kann uns vielleicht beim Lesen dieses Briefes auffallen, dass der doch deutlich anders klingt. Also es ist der 2. Brief, aber man geht davon aus, dass es mindestens noch einen weiteren gab, der zwischen diesen beiden Briefen geschrieben wurde. Aber schauen wir mal, was ist die Situation, in die Paulus hineinspricht. Und zwar war es so, dass es in Korinth so war, dass es einige falsche Apostel gab, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben und die Leute aus der Gemeinde mit ihren Lehren verunsichert haben und sogar so weit gebracht haben, dass sie zum Teil vom Glauben abgefallen sind. Und die Leute aus der Gemeinde, die jetzt da waren, haben die Autorität von Paulus in Frage gestellt. Und die haben sich die Frage gestellt: ist Paulus eigentlich ein Apostel? Und haben seine Autorität in Frage gestellt und haben damit für Unruhe gesorgt. Und im 2. Korintherbrief geht es Paulus sehr, sehr viel darum, dass er sagt, er möchte wieder eine Vertrauensbeziehung zu der Gemeinde in Korinth aufbauen. Und er macht das, indem er immer wieder auf Jesus hinweist und sich nicht selbst in den Fokus stellt, aber das zentrale Thema seiner Aussagen im 2. Korintherbrief ist, dass er sagt, es geht um die Gnade Gottes und um ein Leben aus seiner Kraft. Und Paulus wählt für den Beziehungsaufbau einen sehr persönlichen Weg. Er erzählt den Korinthern ehrlich von seiner Schwäche und von seinen Herausforderungen und geht darauf ein, wie er die erlebt und wie er damit umgeht. Und genau in die Situation wollen wir jetzt mal hineingehen, und zwar im 2. Korinther, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Und wir fangen mal an mit Vers 1. Da steht: Diese Angeberei ist dumm, aber lasst mich fortfahren. Ich finde das einen sehr interessanten Einstieg in den Text. Zum Kontext: Paulus bezieht sich hier auf seine Ausführungen aus Kapitel 10 und 11. Und zwar ist es so, einige Menschen, habe ich schon gesagt, aus der Gemeinde haben ihm vorgeworfen, dass er keine Autorität hätte und dass er bei ihnen nicht den Mut hätte, Dinge klar anzusprechen, sondern quasi jemand ist, der schöne Briefe schreiben kann, aber vor Ort nicht den Mut hat, auch mal Tacheles zu reden. Und es gab Menschen in der Gemeinde, die waren sehr wortgewandt, die haben sich als Apostel ausgegeben und die haben durch ihre Worte und ihre Reden viele Menschen überzeugen können. Und die haben von großartigen Taten berichtet, von Erlebnissen mit Gott. Und Paulus erzählt den Korinthern daraufhin auch, was er alles für Christus erlitten hat und was er durchgemacht hat. Und er endet aber mit folgendem Vers und sagt: Wenn ich mich schon selbst loben soll, dann will ich mich meiner Schwäche rühmen. Aus 2. Korinther 11, Vers 30. Warum er das sagt, das schauen wir uns jetzt in der Predigt an. Paulus hält aber fest und sagt, diese Angeberei ist dumm. Und er treibt es eigentlich noch ein bisschen auf die Spitze. Er schreibt weiter: Lasst mich euch von Visionen und Offenbarungen erzählen, die ich vom Herrn empfangen habe. Ich wurde vor 14 Jahren in den dritten Himmel hinaufgehoben, doch ob mein Körper da war oder nur mein Geist, das weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Und ich weiß nicht, wie ich dorthin gelangte, auch das weiß nur Gott. Aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Das ist eine Erfahrung, mit der man zu Recht angeben könnte, doch ich werde es nicht tun. In einigen Übersetzungen, gerade in den älteren, steht, dass Paulus einen Mann kennt, der ins Dritte Reich versetzt wurde, in den Himmel. Wir wissen nicht so genau, also nein, mittlerweile sind sich die Bibelübersetzer sehr einig, dass es sich um Paulus selbst handelt. Deswegen ist es in dieser Übersetzung auch so formuliert, dass er von sich selbst berichtet. Also Paulus macht eigentlich das, was die Gemeinde von ihm fordert, indem er Beweise liefert, warum er wirklich ein Apostel ist. Und diese Form scheint die Menschen zu beeindrucken. Berichte von übernatürlichen Erfahrungen. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, ob wir nicht manchmal auch in der Gefahr stehen, solchen Berichten viel Gehör und viel Bedeutung beizumessen. Und versteht mich bitte nicht falsch. Es ist nicht verkehrt, dass wir von Erlebnissen und Erfahrungen mit Gott berichten, sondern ganz im Gegenteil, wir dürfen dazu ermutigt sein und dürfen uns einander teilhaben lassen an dem, was Gott in unserem Leben tut. Aber es darf dabei niemals um uns selbst gehen. Nicht wir stehen im Fokus, sondern Gott steht im Fokus. Und das ist das, was uns immer wieder bewusst sein muss, dass es nicht unser eigener Verdienst ist, wenn Gott in unserem Leben wirkt, sondern dass es reine Gnade ist. Und Paulus sagt ganz klar, die Erfahrungen, die er gemacht hat, mit denen könnte er zu Recht angeben und er würde ja auch nicht mal lügen. Aber er tut es nicht. Schauen wir mal weiter, wie Paulus weitermacht und was wir davon lernen können. Er schreibt: Ich bin nur stolz auf meine Schwäche. Wir werden gleich noch sehen, warum er sagt, er ist stolz auf seiner Schwäche und was wir daraus lernen können. Ich hätte viele Gründe, stolz zu sein, und es wäre absolut kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit. Doch das tue ich nicht. Ich will, dass niemand besser von mir denkt, als es meinem Leben und meiner Verkündigung entspricht, obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe. Paulus macht hier sehr deutlich, worum es ihm geht. Seine Aufgabe besteht darin, dass er den Menschen die Botschaft von Jesus und seiner Rettung verkündet. Und das ist das Einzige, was für ihn zählt in seinem Leben. An anderer Stelle geht er darauf ein, dass einige aus der Leute aus der Gemeinde ein Empfehlungsschreiben von ihm fordern. Und er sagt, hey, ihr als Gemeinde in Korinth, ihr seid doch mein Empfehlungsschreiben, jeder einzelne von euch. Weil jeder einzelne von euch ist durch mich zum Glauben gekommen. Und das ist eigentlich Empfehlungsschreiben genug. Aber Paulus macht es uns hier sehr deutlich, dass es in all unserem Tun immer darum gehen sollte, dass wir auf Jesus hinweisen. Erfahrungen mit Gott, die sind super und die können andere im Glauben ermutigen. Aber die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die dürfen nicht im Vordergrund stehen, sondern Gott selbst muss im Vordergrund stehen. Und wenn wir Erfahrungen mit Gott machen, dann ist es nichts, worauf wir uns etwas einbilden sollten oder womit wir angeben sollten, sondern wir sollten demütig sein und immer wieder Gott dafür danken, dass er derjenige ist, der in unserem Leben wirkt. Und wie genial wäre das, wenn diese beiden Ziele unser Leben komplett bestimmen würden. Wenn wir mit allem, was wir tun, immer auf Jesus hinweisen würden und allen Menschen immer von Jesus erzählen würden. Wenn wir das so konsequent machen würden, dann würde unser Saal in einem Monat so groß, so aus allen Nähten platzen, dass wir wirklich anbauen müssten. Aber manchmal erleben wir doch, dass das nicht so einfach ist, oder? Und vielleicht geht es nur mir so, aber ich glaube, wir stehen alle manchmal in der Gefahr, dass es doch mehr um uns selbst geht als um Gott. Und Paulus, der war sich dieser Gefahr bewusst. Und er schreibt, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Und überheblich, das können wir uns vielleicht manchmal schwer vorstellen, aber ich glaube, wenn wir Paulus anschauen und sein Leben anschauen, dann ist er eigentlich so ein klassischer Machertyp. Ja, der hat super viel erreicht, der war gebildet und schnell hätte er sich darauf einbilden können, dass es sein eigener Verdienst ist, dass Gott ihn so gebraucht. Und er sagt aber genau deswegen, damit ich nicht überheblich werde, hat Gott mir ein Dorn ins Fleisch gegeben oder hat Gott das zugelassen. Und Paulus, der war ein Mann, der mit Leiden und Schmerzen vertraut war. Er beschreibt dies in Kapitel 11 und auch in den anderen Briefen von Paulus können wir das immer wieder lesen und Anzeichen dafür finden, dass er wusste, was Leiden bedeutet. Und an dieser Stelle mag sich vielleicht auch für den einen oder anderen die Frage auftun, um welchen Dorn es sich handelt. Einige Bibelausleger gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Krankheit handelt, die vor allem im Körper wirkt, weil immer wieder dieser Beisatz steht, der ins Fleisch gegeben wurde, ein Dorn, der ins Fleisch gegeben wurde. Es ist auf jeden Fall etwas, wo wir von ausgehen können, dass es Paulus wirklich gequält hat und oft auch davon abgehalten hat, seinen Dienst zu tun. Spannend ist auch, dass Gott zulässt, dass ein Bote des Satans ihn quälen darf. Dieser Aspekt, der mag für uns nicht unbedingt in unser Gottesbild passen, aber einen Punkt dürfen wir nicht außer Acht lassen. Gott lässt es zu mit einem bestimmten Zweck, mit einer bestimmten Absicht. Und ich finde, was noch viel deutlicher wird und was uns diese Aussage sehr deutlich macht, ist, ja, der Satan ist der Feind Gottes, aber er ist schon längst besiegt. Und er hat in dieser Weltzeit zwar vielleicht noch eine gewisse Macht und kann Menschen verführen und quälen, aber er ist Gott schon lange unterworfen und er kann nur so viel tun, wie Gott zulässt. Und Jesus hat ihn am Kreuz schon lange besiegt. Und für Paulus war diese Situation, die er erlebt hat, herausfordernd und er hatte selber keine Lösung dafür. Man sagt so schön, er war mit seinem Latein am Ende. Er wusste nicht, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich davon frei werden. Und was wir mitnehmen können, ist, dass es durchaus sein kann, dass wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind und seinen Dienst tun, dass wir Herausforderungen und Anfechtungen erleben werden. Es ist nicht gesagt, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir auf einmal ein Happy-Clappy-Leben haben und uns nichts mehr widerfährt. Aber was wir auch wissen dürfen, ist, dass wenn Herausforderungen in unserem Leben eintreten, dass Gott meistens ein Ziel mit solchen Situationen hat. Und das ist schwer für uns zu verstehen, weil wir sind nicht Gott, wir sind begrenzte Menschen und wir wissen nicht, was ist eigentlich das, was Gott damit vorhat. Und wie gehen wir Menschen eigentlich mit Schwächen und Herausforderungen um? In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es einen sehr schmalen Grat gibt zwischen einem gesunden und einem ungesunden Maß. Und wir kennen vielleicht im Umgang mit Schwächen und Herausforderungen unterschiedliche Strategien. Ich habe uns mal zwei mitgebracht. Das eine ist Konfrontation, zum Beispiel durch übermäßiges Proklamieren. Und der zweite Weg ist Ignorieren. Und es sind Wege, die uns vielleicht bekannt sind, und es sind Wege, die wir durchaus auch mit Bibelversen untermauern können. Wenn wir das Proklamieren nehmen, dann habe ich uns eine Stelle mitgebracht aus Philipper 4,13, die wir sicherlich alle kennen. Alles ist mir möglich durch den, der mich mit Kraft erfüllt. Und aus diesem Vers könnten wir schnell ziehen, dass wir jeder Herausforderung und jedem Hindernis in unserem Leben begegnen können und es überwinden können, da uns ja alles möglich ist durch Jesus, der uns Kraft schenkt. Aber schauen wir uns mal den Kontext dieser Stelle an. Dann sehen wir nämlich, dass es um was ganz anderes geht. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch den, der mich mit Kraft erfüllt. Und hier wird sehr deutlich, dass es Paulus um eine ganz konkrete Situation geht. Es geht um einen Abschnitt, den der Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt und wo er der Gemeinde für ihre Unterstützung dankt und wo er aber auch deutlich macht, egal ob ich finanziell viel habe oder wenig, egal ob ich regelmäßig was zu essen habe oder nicht, ich kann all das schaffen und aushalten, diese Situation, weil ich Gott in mir habe, der mir Kraft schenkt. Und wir dürfen nicht meinen, dass Jesus eine Art Wundermittel ist, gegen alles, was uns nicht passt und was sich uns in den Weg stellt und dass wir einfach nur etwas im Namen Gottes aussprechen müssen und es dann sofort passiert. Nochmal, versteht mich bitte nicht falsch. Der Name Jesu hat Kraft und wir dürfen und sollen im Namen Jesus beten. Aber wir dürfen nicht vergessen dabei, dass es Jesus ist, der die Kraft hat und dass er zu seiner Zeit und nach seinem Willen wirkt. Und nicht wir haben die Kraft und nicht wir können Gott etwas aufzwingen und sagen, er muss das jetzt tun, weil wir es in seinem Namen beten, sondern es ist Gottes Wirken und es ist Gottes Kraft. Und wenn er uns aufträgt, dass wir etwas in seinem Namen aussprechen und beten, dann ist das gut, das auch zu tun. Aber wir dürfen nicht versuchen, Gott unseren eigenen Willen aufzuzwingen. Den zweiten Weg, den wir sicherlich alle kennen im Umgang mit Schwäche, ist ignorieren. Und ich sag mal, wer macht das nicht gerne? Ja? Also wir alle sind, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so Freunde davon, uns mit unserer Schwäche hinzustellen. Und es ist manchmal einfacher, diese Schwäche zu ignorieren und beiseite zu schieben. Und auch das kann man mit Bibelversen gut belegen. Im 2. Korinther 5,17 sagt Paulus, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und auch das ist natürlich wahr, ja. Wenn wir mit Jesus leben und unser Leben in Gottes Hand geben, dann sind wir neue Menschen. Und wenn wir aber auch hier den gesamten Abschnitt lesen, dann sehen wir, dass es auch hier um etwas anderes geht. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe von Christus uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, mit sich versöhnt hat. Und er hat uns in den Dienst dieser Versöhnung gestellt. Das Alte ist vergangen, bezieht sich also nicht darauf, dass das Alte keine Rolle mehr spielt, sondern es bezieht sich darauf, dass wir mit Gott versöhnt sind und dass unsere Fehler, die wir gemacht haben, nicht mehr im Weg stehen in der Beziehung zu Gott. Aber es kann trotzdem sein, dass uns unsere Vergangenheit uns noch prägt und unser Denken und unser Handeln prägt und auch wir manches Mal vielleicht auch Folgen von Fehlern, die wir früher gemacht haben, noch spüren müssen. Aber was wir wissen dürfen, Gott nimmt uns an und er möchte uns verändern. Und wenn wir jetzt auf Paulus schauen, dann sehen wir, dass das, was Paulus erlebt hat, was anderes ist, als er sich gewünscht hat. Manchmal ist es nämlich so, dass der Wille Gottes für unser Leben anders aussieht, als wir es uns wünschen und vorstellen. Paulus hat 3-mal gebetet. Ist jetzt die Frage, ob es wirklich 3-mal ist oder ob es eine Aussage dafür ist, dass er dieses Anliegen einfach regelmäßig immer wieder vor Gott bringt. Aber Paulus hat gebetet, dass Gott ihn von seinem Leiden befreit. Und er hätte es sicherlich schön gefunden, wenn Gott dies auch direkt getan hätte. Also wer von uns findet das nicht schön, direkt befreit zu werden? Aber Paulus erlebt, dass Gott anders handelt. Und Paulus zeigt uns hier einen Weg im Umgang mit Schwäche auf, den wir in der Bibel immer wieder finden können. Und ich habe uns den mal in 3 Aspekte unterteilt. Und zwar benennen, bekennen und bejahen. Bei dem Benennen ist es so, dass Paulus sich erstmal selber darüber im Klaren wird, worin seine Schwäche überhaupt besteht. Und er teilt dies auch offen mit. Er wird nicht konkret, was der Dorn im Fleisch jetzt tatsächlich ist, aber er ist erstmal ehrlich und sagt der Gemeinde in Korinth, hey, ich habe hier eine Schwäche und es ist eine Herausforderung in meinem Leben. Und indem er die Schwäche benennt, wird sie greifbar und er kann sie konkret zu Gott bringen. Und ich glaube, das ist auch für uns wichtig, dass wir ehrlich sind mit unseren Schwächen und Herausforderungen und dass wir uns sie selbst eingestehen und auch beim Namen nennen. Weil wenn wir sie beim Namen nennen, dann wird sie konkret und dann wird sie greifbar und dann können wir etwas konkret zu Gott bringen. Und ich weiß nicht, mit was du heute Morgen hier bist, mit welchen Gedanken, aber ich glaube, dass Gott dich heute Morgen ermutigen möchte, deine Schwäche und deine Herausforderungen beim Namen zu nennen. Und was Paulus dann macht im zweiten Schritt ist, er bekennt seine Schwäche. Er bekennt seine Schwäche Gott und bittet ihn ehrlich darum, ihm zu helfen und davon zu befreien. Und Gott ist derjenige, der uns viel besser kennt, als wir selber uns kennen. Und vor ihm brauchen wir uns nicht als Helden darzustellen. Wir dürfen ehrlich sagen, was unsere Schwäche ist und ihn ehrlich um Hilfe bitten und um sein Wirken. Und die Frage ist, haben wir den Mut und das Vertrauen in Gottes Gnade, dass wir sagen, wir können unsere Schwäche zu Gott bringen? Oder gibt es etwas, was uns davon abhält? Kommen wir nun zum Bejahen. Paulus schreibt weiter, nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Paulus kann seine Schwäche und auch das Antworten Gottes bejahen und er sagt Ja zu Gottes Antwort, die doch so komplett anders ist, als er sich gewünscht hat. Er kann bejahen, weil er erkannt hat, dass durch seine Schwäche die Kraft von Christus in besonderer Weise wirksam ist. Paulus hat verstanden, Gottes Kraft zeigt sich nicht dort am deutlichsten, wo wir glänzen, sondern dort, wo wir merken, ich schaffe es nicht alleine. Und Paulus hat auch verstanden, dass es im Leben als Christ nicht darum geht, dass wir als geistliche Superhelden durch die Gegend laufen und keine Herausforderungen mehr erleben. Sondern unser Leben hat das Ziel, dass wir lernen, immer mehr in der Verbindung und Abhängigkeit zu Gott herauszuleben. Und das ist ein Prinzip, was wir durch die gesamte Bibel finden. Menschen erleben trotz ihres Glaubens Herausforderungen und Schwäche, aber sie erleben auch immer wieder an diesen Punkten, dass Gott sich in besonderer Weise zu ihnen an ihre Seite stellt. Aber wie konnte Paulus denn eigentlich Ja zu Gottes Plan sagen, der doch so anders war, der ihn nicht von seiner Schwäche befreite? Die Antwort darauf finden wir es in Vers 9. Er sagt, jedes Mal sagte der Herr, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Gott antwortet auf das Gebet von Paulus anders, als er es sich gewünscht hat und als er erwartet hat. Aber er bekommt eine Zusage Gottes, die darin besteht, dass er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und ich finde, Gnade ist ein ganz großes Wort. Und wir können erstmal festhalten, dass Gnade immer etwas Unverdientes ist. Wenn es etwas wäre, was wir uns verdienen würden, dann wäre es keine Gnade mehr. Und es ist ein Geschenk. Und lasst mich festhalten, ihr Lieben, die Gnade Gottes ist keine Belohnung für ein gutes christliches Leben, sondern die Gnade Gottes ist die Grundlage unseres Lebens und die Grundlage unseres Glaubens. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viel tun und möglichst erfolgreich als Christen sind und irgendeine Leiter hochklettern und dann als Belohnung die Gnade Gottes bekommen. Nein, die Gnade Gottes ist ein Geschenk und es ist die Grundlage unseres Glaubens. Und schauen wir uns zum Ende der Predigt mal konkret an, worin die Gnade Gottes besteht. Die Gnade Gottes ist bedingungslose Annahme und Liebe. Ich habe euch zwei Bibelverse mitgebracht, die das sehr deutlich machen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Daraus wird deutlich, dass wir überhaupt nichts von unserer Seite aus dazu tun können, dass Gott uns annimmt und liebt, sondern sein Entschluss stand schon von vornherein fest. Und er sagt auch nicht, dass wir erst was Besonderes leisten müssen, damit wir seine Liebe bekommen, sondern er hat sich dafür entschieden, uns zu lieben, als wir noch Sünder waren. Und als wir noch nichts dafür getan haben, dass wir Gottes Liebe in irgendeiner Form gesucht haben. Und Gottes Gnade ist auch Vergebung der Sünden. Und auch da habe ich euch Verse mitgebracht. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und Römer 5,1 sagt, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus unser Herr für uns tat. Und 1. Johannes 1,9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir die Gnade Gottes in unserem Leben verstanden haben, wobei ich zugeben muss, ich glaube, wir brauchen dafür wirklich ein ganzes Leben, um sie zu verstehen, dann brauchen wir keine Angst davor zu haben, Gott unsere Schwächen zu bekennen. Paulus hat erkannt, es geht um die Gnade Gottes in seinem Leben. Und es geht darum, dass er in permanenter Verbindung zu Gott lebt. Denn das Ziel seines Lebens war und ist, dass Christus bekannt wird und er im Fokus steht und verherrlicht wird. Und weil Paulus das verstanden hat, kann er seinen Abschnitt mit folgendem Vers beenden. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und bis heute Morgen stand in meinem Skript noch am Anfang, dass es Paulus in seinem Brief darum ging, seine Autorität und Position als Apostel zu festigen. Und als ich das heute Morgen nochmal durchgelesen habe, habe ich gesagt, nee, darum ging es ihm nicht. Es ging ihm darum, auf Christus hinzuweisen, weil er sagt ja ganz deutlich, er ist mit seinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Und versöhnt bedeutet, dass er nicht mehr in sich selbst diesen Drang spürt, sich zu rechtfertigen, sich besser darzustellen oder auch seine Position zu festigen, sondern er sagt, ihr lieben Korinther, ich bin Paulus, das ist mein Leben, das ist meine Schwäche und seht doch, wie Gott in meiner Schwäche wirken kann. Und er sagt, das ist das, was mir genügt, ich muss nicht noch um meine Position oder um meine Autorität kämpfen. Und deswegen kann er auch sagen am Ende, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das ist kein netter Slogan oder irgendwie ein Motivationsspruch, den man auf eine Postkarte drucken kann, sondern durch das Verstehen der Gnade Gottes kann Paulus sich mit seiner Schwäche versöhnen. Und diese Aussage, wenn ich schwach bin, bin ich stark, das ist das Ergebnis eines Prozesses, den Paulus durchlebt hat. Und zwar bekennen, benennen und bekennen. Benennen, bekennen, bejahen. Und Paulus' Glaube war durch Leid erprobt. Er wusste, was Schwäche bedeutet, aber umso mehr wusste er, was die Gnade Gottes in seinem Leben bedeutet. Er hat erfahren, dass er von Gott geliebt ist, dass seine Fehler ihm vergeben sind und dass Gott ihn keinen Moment in seinem Leben allein gelassen hat. Und das bedeutet Gnade, von Gott geliebt und angenommen zu sein und zu erleben, dass er immer da ist und dich trägt. Und das ist mein Wunsch für uns alle heute Morgen, dass wir an den Punkt kommen zu sagen, wir können uns mit unserer Schwäche versöhnen, weil wahre Stärke nicht darin liegt, dass wir irgendwie es alleine schaffen, sondern sie liegt in einer tiefen Beziehung zu Gott und in dem Leben aus seiner Gnade. Und lasst uns vielleicht miteinander aufstehen, da wo ihr könnt, und unsere Augen schließen. Und bevor wir gleich zum Abendmahl gehen, möchte ich fragen, ob heute Morgen vielleicht jemand hier ist, der sagt, diese Gnade in meinem Leben, die möchte ich erfahren. Dann besteht jetzt die Möglichkeit, dass du das erleben kannst. Wir haben gehört, dass die Gnade Gottes bedingungslose Liebe, Annahme und Vergebung unserer Schuld ist. Und in der Vorbereitung hatte ich das Empfinden, dass Gott heute Morgen diese Einladung ganz persönlich an dich aussprechen möchte. Dass er dir in seiner Gnade und Liebe begegnen möchte. Und wenn du merkst, dass das auf dich zutrifft, dass du die Gnade in deinem Leben brauchst, vielleicht das erste Mal oder zum wiederholten Mal, dann darfst du jetzt gerne kurz deine Hand heben als ein sichtbares Zeichen, dass dies auf dich zutrifft. Und dann wollen wir miteinander beten, dass wir alle das erneut erleben dürfen. Und ich würde vorbeten und ihr dürft nachbeten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass deine Gnade mich annimmt. Danke, dass du deinen Sohn Jesus für mich auf diese Welt geschickt hast. Und dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Ich bitte dich, dass du mir meine Fehler vergibst und mich als dein Kind annimmst. Ich möchte ab jetzt ein Leben führen, das sich von dir verändern lässt und mit dir in Verbindung ist. Danke für deine Liebe. Amen. So schön, wenn du diese Entscheidung heute das erste Mal getroffen hast oder auch zum wiederholten Mal. Und wir wollen jetzt zum Abendmahl gehen und ihr habt während des Abendmahls auch die Möglichkeit, für euch beten zu lassen.